Heut seid ihr alle eingeladen. Wo seid ihr nur so lang geblieben? Die Feinde und die Kameraden. Mein Leben habt doch ihr geschrieben. Heut seid ihr alle eingeladen. Mir scheint, ihr wollt schon von mir eilen. Ihr zieht davon so wie Nomaden. Wollt ihr nicht noch etwas verweilen? Und ihr sollt froh sein, ich verlass das Jammertal. Nur die Straßen und die Felder und die Städte und die Wälder und euch alle seh ich gern noch tausendmal.
Was für ein spannender Film, was für ein spannendes Kunstwerk, das Versprechen von Stefan Guber. Ein Kunstwerk, von dem ich finde, es zieht nicht nur den Betrachter magisch an, sondern es nimmt ihn mit in sich hinein, sodass man, wenn man es ansieht, wenn man ihm nahe kommt, dass man schnell ein Teil davon wird, gedanklich und räumlich gleichermaßen. Deswegen fand ich es klasse. Ich kannte dieses Filmchen gar nicht vorher, was Kira Leber gedreht hat. Aber es passt so gut zu dem, was ich mit dem Kunstwerk empfunden habe. Es ist eines, was uns hineinzieht, den Betrachter hineinzieht, was einen schnell Teil davon werden lässt. Und zwar durch die Fragen, die dieses Kunstwerk stellt und sie nicht gleich beantwortet. Im Sinne von Christoph Schlingensief, ein echtes Kunstwerk. Denn es ist ja auch ein bisschen mysteriös. Wer sind denn diese großen Menschen oder diese Figuren, die da zusammenkommen? Um was für eine Mitte sammeln sie sich? Was verbindet die miteinander und was ist in diesem Ei drin, das da auf dem Boden liegt? Was für eine Überraschung mag dort ausgebrütet werden und was versprechen sich diese Figuren davon, die so ein bisschen locker da aufgestellt sind, aber doch eindeutig um eine gemeinsame Mitte bezogen, die so teilweise einander skeptisch anblicken, teilweise wie auf eine Verheißung auf dieses Ei in der Mitte gucken. Was versprechen die sich eigentlich? Oder was hat dieser Titel, das Versprechen, mit dem Kunstwerk zu tun? Mit diesen Fragen wird das Kunstwerk für mich nicht zuletzt zu einem Sinnbild für Gemeinde. Denn auch wer von außen auf eine Gemeinde, nicht zuletzt wie diese Andreas-Gemeinde hier, schaut, der fragt sich schnell, wer sind die, die da zusammenkommen? Was machen die da? Um was für eine Mitte sammeln die sich? Was verbindet die miteinander? Das fällt uns als Insidern vielleicht nicht mehr so arg auf, aber überlegt mal, wie das für Außenstehende wirken muss, wenn die hier in den Gottesdienst reingucken und dann sehen, wie 100, manchmal 200, manchmal mehr Leute zum Beispiel auf ein geheimes und nicht erkennbares Kommando gleichzeitig anfangen, denselben Text mit monotoner Stimme aufzusagen, so wie es beim Vaterunser oder beim Glaubensbekenntnis der Fall ist. Das wirkt schon irgendwie, wow, was ist mit denen los? Was verbindet die miteinander? Was ist deren Mitte, die sich zusammenhält? Was versprechen die sich eigentlich von dem, was sie da tun? Also auch in der Mitte der Gemeinde steht, genau wie bei dem Kunstwerk und seinem Titel, ein Versprechen, von dem wir leben. Dieses Versprechen, das wird an mehreren Stellen in der Bibel ausgedrückt und auch in dem für heute ganz offiziell vorgesehenen Predigttext einer Prophetie des Jesaja. Und dort heißt es im 55. Kapitel: Kommt her, wer Durst hat. Hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen, es kostet nichts. Kommt, Leute, kauft Wein und Milch. Zahlen braucht ihr nicht. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt? Und euren sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt macht? Hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt euch an den erlesensten Speisen satt essen. Hört doch. Kommt doch zu mir. Hört auf mich, dann werdet ihr leben. Denn ich will mit euch einen unauflöslichen Bund schließen. Ja, das Versprechen, das ich David gegeben habe, ist nicht ungültig geworden. An euch werde ich es erfüllen. Ihn habe ich einst zum Herrscher über viele Völker gemacht, damit sie durch ihn meine Macht erkennen. Und auch durch euch sollen jetzt fremde Völker mich kennenlernen. Ihr werdet Völker rufen, die ihr nicht kennt. Und Völker, die euch nicht kennen, werden begierig zu euch kommen, wenn sie sehen, was ich an euch tue. Denn ich, der heilige Gott Israels, euer Gott, bringe euch zu hohen Ehren. Was für ein Versprechen im Alten Testament in so wunderschönen poetischen Worten. Durst und Hunger werden gestillt, heißt es da. Wir empfangen, was wir zum Leben brauchen, ohne etwas leisten zu müssen dafür. Was wir geben, wird wertgeschätzt und entfaltet eine Wirkung. Wir können hören, was uns heil macht. Wir haben einen Verbündeten, der unser Leben lang an unserer Seite steht. Und das Wunder dieser Versprechen wird wahr und es nimmt alle mit hinein, die das sehen, was da passiert. Was für ein Versprechen. Und da, wo dieses Versprechen des Jesaja und anderer Menschen in der Bibel wahrgemacht wird, da entsteht der herrlichste Ort, den man sich vorstellen kann. Ein Stück vom Himmel auf Erden. Das Schönste, was es gibt, nämlich die Gemeinde. Diese Gemeinde. Die christliche Gemeinde, egal an welchem Ort. Und vielleicht denkst du, Moment, wirklich das Schönste, was es gibt? Gemeinde? Na. Ja, die Autoren der Bibel sind sich einig, denn sie vergleichen die Gemeinde mit dem Schönsten, was wir Menschen in unserer Kultur kennen, nämlich mit einer Braut. Ich habe ja als Pfarrer die Ehre und das Glück, bei vielen Hochzeiten in der ersten Reihe zu stehen und den besten Blick zu haben, wenn die Braut einzieht, manchmal an der Seite ihres Bräutigams, manchmal vom Vater oder Großvater gebracht. Und ich habe den besten Blick und staune immer wieder, wie toll diese Bräute aussehen, einfach herrlich herausgeputzt. Und egal, ob da das ein oder andere Fältchen ist, sie strahlen aus allen Poren. Es ist eine Wonne, das anzusehen. Neulich sagte mir unser Organist in der Auferstehungskirche in Bad Vilbel, der oben auf einer Empore sitzt: Ingo, es gibt einen, der hat eine bessere Perspektive. Und das bin ich. Also nicht nur wegen des tollen Kleides, der aufwendigen Frisur, sondern vor allem wegen der unbändigen Freude, die über diesen großen Tag ausgestrahlt wird, sind Bräute zum Inbegriff des Schönsten geworden, was es auf Erden gibt. Auch ich als Ehemann erinnere mich natürlich gerne an den Tag meiner eigenen Hochzeit. Und ja, es gab keine schönere als diese, die ich damals geheiratet habe. Und ausgerechnet damit vergleichen die Autoren der Bibel die Gemeinde. Jesus, Paulus, Johannes und andere sagen, so schön ist Gemeinde. Erstaunlich, oder? Denn wenn wir von Gemeinde reden oder Kirche, in beiden Fällen steht im Neuen Testament Ekklesia, das griechische Wort dafür, dann haben wir meistens den Mangel im Blick. Schwindende Mitgliederzahl, leere Kirchenbänke, langweilige Gottesdienste und manchmal sogar Missbrauchsvorwürfe oder Streit auf der Leitungsebene. Für die Bibel dagegen ist Gemeinde das Schönste, was es gibt. Mit wundervollen Versprechungen im Hintergrund, die wahr werden. So behauptet die Bibel. Ich möchte darum in einem Blick aus drei Perspektiven heute mit euch gemeinsam auf Gemeinde schauen, auf dieses Kunstwerk, das jeden mit hineinnimmt und einen Teil davon werden lässt, der es betrachtet, weil das Versprechen, das in der Mitte steht, wie bei dem Kunstwerk von Stefan Guber, eine Kraft entfaltet. Und ihr werdet sehen, dieses Kunstwerk und die Gemeinde, die haben sehr, sehr viel gemeinsam. Der erste Blick ist der von innen, mit dem wir die Schönheit ungetrübt sehen können. Glaube verändert ja nicht nur Leben, es verändert auch die Art und Weise, wie wir miteinander leben. Glaube ruft die Menschen, die der Geist Gottes treibt, so schön sagt man das ja, zu einer Gemeinde zusammen. Herausgerufen ist die Ekklesia, das ist die wörtliche Bedeutung des Wortes. Und weil wir uns als herausgerufen an dem orientieren, den wir den Herrn nennen, Kyrios, deswegen sind wir Kyriake, die Kirche. Unser Wort Kirche kommt von Kyriake, von Kyrios, dem Herrn her. Also wir sind eine ganz, ganz besondere Gemeinschaft. Und auf welche Weise die Gemeinschaft der Christen, auf welche Weise die Gemeinde besonders sein soll, das wird immer und immer wieder deutlich gemacht in den Schriften des Neuen Testaments. Vielleicht im Kolosserbrief am deutlichsten, wo es heißt, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. So wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Wow, Was für ein herrliches Bild, oder? Wenn Gemeinde wirklich so ist, wenn Gemeinde so ist, wie es hier beschrieben ist, dann ist es der herrlichste, der schönste Ort auf der Welt. Ebenso schön wie eine Braut. Denn wer sehnt sich nicht nach einem Ort der Gemeinschaft, da wo Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld herrschen und nicht Survival of the Fittest, nicht Ellbogenmentalität, nicht jedem das Seine und mir das Meiste. Gemeinde, wo sie so ist, wie Gott sie geträumt hat, wie sie in der Bibel beschrieben wird, Gemeinde strahlt aus und ihr beeindruckender Ruf geht weit über sie hinaus. Fremde Völker, die euch nicht kennen, die ihr nicht kennt, werden zu euch kommen, begierig sein, das kennenzulernen, dieses Versprechen und daran teilzuhaben, was euch reich macht und strahlen lässt, was euch so schön macht. Das ist das Idealbild menschlichen Miteinanders und zugleich ist es unerreichbar. Und Gemeinde ist in Wirklichkeit keineswegs der so beschriebene Hort des himmlischen Friedens. Aber, und das ist eines der schlichten und zugleich großen Geheimnisse des christlichen Glaubens, diese himmlische Herrlichkeit, die blitzt schon mitten in der irdischen Gemeinde auf. Wunderschön und immer wieder mittendrin und doch ganz anders. Immer dann nämlich, wenn Menschen mit ihren Fehlern, Ecken und Kanten nicht ausgelacht und ausgestoßen werden, sondern mit hineingenommen werden, gerade so geliebt werden, wie sie sind, in die Gemeinschaft umso mehr hineingeliebt werden. Und immer dann, wenn Menschen großzügig von dem abgeben, was sie an Talenten und Gaben empfangen haben, an Zeit und an Geld, das, was ihnen geschenkt worden ist, das können sie abgeben, nur um sich nachher umso reicher beschenkt zu fühlen. Was ist das für ein Wunder, ihr Lieben, dass in einer Gemeinde alle zusammenkommen und jeder gibt etwas, aber am Ende sind alle reicher als zuvor. Das ist Gottes Form von Marktwirtschaft hier in der Gemeinde. So funktioniert das bei Gott. Ist doch ein Wunder, ist doch wunderschön. Und überall da, wo Ungerechtigkeit nicht mit neuer Ungerechtigkeit beantwortet wird, nicht du hast mich gehauen, ich hau dich jetzt zurück, nicht Schuld mit neuer Schuld, sondern wenn Vergebung diesen Teufelskreis durchbricht, wenn dadurch ein Leben sichtbar wird, das stärker ist als der Tod. Und es geschieht da, wo Christen zusammen sind und ihr Leben teilen, in Gemeinden auf der ganzen Welt und auch hier in Niederhöchstadt. Aber das ist nicht das Einzige, was geschieht. Denn es gibt noch diesen zweiten Blick von außen und der offenbart an der Gemeinde etwas anderes. Es gibt ein schönes Experiment, das ich hier ausdrücklich nicht wiederhole, weil es schon mal gemacht wurde. Ich würde 6 Freiwillige nach vorne rufen und bitten, sich in einen Kreis zu stellen, als Sinnbild der Gemeinde, und dann eine 7. Person bitten, versuch mal da reinzukommen, in die Mitte des Kreises. Versuch mal, Teil davon zu werden. Was glaubt ihr, was passiert? Eingehakt, bopp, Fronten dicht gemacht. Hier kommt keiner rein. Das ist erstaunlich, weil man muss den Leuten gar nicht sagen, versucht hier jemanden abzuwehren, sondern einfach nur, ihr steht im Kreis, ihr gehört zusammen und jemand versucht da noch in die Mitte hineinzukommen. Kein Mensch hat die aufgefordert, die Schotten dicht zu machen. Aber das ist eine automatische Reaktion. Das passiert automatisch, dass wir versuchen, den Kuschelclub, den wir haben, diese schöne, warme Gruppe, die wir gebildet haben, diese Gemeinde so dicht zu machen, dass da bitte kein anderer reinkommt. Vielleicht kennt ihr das aus Hauskreisen. Da merkt man es am allermeisten. Wenn dann mal 8 oder 10 Leute zusammen sind, die vielleicht schon 1 oder 2 Jahre gemeinsam unterwegs sind. Man kennt sich, man liebt sich, man hat sich ausgetauscht, man hat das Herz ausgeschüttet. Und dann soll noch ein 11. dazukommen. Oh, wow, also 11, das ist jetzt echt keine biblische Zahl. Und es wird auch irgendwann, ich habe gar nicht so viele Stühle in meinem Wohnzimmer und wo soll das, ach, das geht doch alles nicht. So läuft das. Und leider ist das ein Sinnbild für christliche Gemeinden, wie sie eben auch sind. Unsere Ellbogen haben wir Christen zwar nicht ausgefahren, um andere auszustechen, aber dafür, um uns bei anderen beieinander einzuhaken, wodurch wir oft verhindern, dass andere zu uns stoßen, die gleichermaßen ja Teil dieser im Grunde wunderschönen und himmlischen Gemeinschaft sein sollten. Dabei ist es ja gar keine Frage, die man so oder anders beantworten können. Sollen wir es reinlassen oder nicht? Das ist unser Auftrag. Jesus sagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Nicht zuletzt auch die, die vor unserer eigenen Haustür leben. Es ist unser Auftrag, Menschen hineinzuholen in diese Gemeinschaft. Es ist unser Auftrag, dein Auftrag. Jesus sagt, geh hin. Und nimm deinen Freund an der Hand und bring ihn mit in den Gottesdienst, in die Gemeinde. Lad seine Familie ein, zusammen mit dir in den Gottesdienst zu kommen oder in den Kindergottesdienst oder eine Krabbelstunde aufzubauen. Erzähle anderen von der Gemeinschaft, von dieser Gemeinde als wunderschönen Braut. Und wenn du in der Gemeinde jemanden aus welchem Land auch immer oder aus welchem Milieu kennenlernst, dann sag nicht,
weiß jetzt auch nicht, worüber wir reden sollen, sondern du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, wir gehören zusammen. Komm, lass uns gemeinsam essen, wir wollen uns kennenlernen. So muss Gemeinde sein, so muss Gemeinschaft in christlichen Kirchen sein. Es gibt so eine Tradition, die sogenannte 5-Minuten-Regel. 5 Minuten nach dem Gottesdienst sollen nicht den Leuten gehören, die du eh schon kennst, mit denen du Schwätzchen hältst und Tässchen Kaffee trinkst oder eine Apfelschorle, sondern die ersten 5 Minuten nach dem Gottesdienst, die investierst du bitte in Menschen, die du noch nicht kennst, die du an der Hand nimmst und sagst, wir gehören zusammen, wir sind Geschwister. Wer bist du eigentlich? Was machst du? Wo kommst du her? Wie geht's dir? Und dann erzählst du von dir. Ich komme daher, das ist meine Geschichte. Das ist nur ein kleiner Punkt. Aber an diesem Punkt wird deutlich, wie schwierig das alles ist. Denn wenn wir es versuchen, und über diese 5-Minuten-Regel wurde schon so oft gepredigt, auch und insbesondere hier in Niederhöchstadt, wenn wir es versuchen, werden wir scheitern. Mal um Mal werden wir mit diesen Ansprüchen, die das Bild der wunderschönen und himmlisch hübschen Braut an uns stellt, scheitern. Und wenn es nur um diese 5 Minuten geht, Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld wirklich zu leben, dafür gibt es unter uns eben doch zu viel Streit, Missgunst, Enttäuschung und Ängste, die in uns leben, die eigentlich abgestorben sein sollten und als Vertrauen und Vergebung auferstanden sein sollten, so dass wir Christen als ganz anders wahrgenommen werden. Aber wir sind eben immer noch mittendrin in dieser Welt. Man könnte sagen, das Make-up dieser wunderschönen Braut, die wir als Gemeinde sind, ist verwischt. Ihre Frisur sitzt nicht richtig und auf dem Kleid ist schon der eine oder andere Fleck. Aber was tun wir, wenn Gemeinde beim Blick nach innen nicht so schön ist, wie sie sein sollte? Was tun wir, wenn Gemeinde beim Blick vom Außen nicht so offen ist, wie sie sein sollte? Dann dürfen wir eine dritte Perspektive einnehmen und das ist der Blick, mit dem Gott auf seine Gemeinde schaut. Der Blick von oben. Gott sieht unsere Fehler, aber er sieht auch durch unsere Fehler hindurch auf die Menschen, die wir sind, die er liebt und die er durch seine Liebe zu anderen machen will, die er verwandeln will. Er sieht auf die Wunder, die er in unserer Mitte vollbringen will und wird und immer wieder tut. So nämlich wie ein Bräutigam seine Braut ansieht am Tag der Hochzeit. Und er guckt nicht zuerst auf die Flecken, die Frisur, das Make-up, sondern der schaut ihr in die Augen und erblickt darin das Schönste, was es für ihn gibt, weil beide diese unbändige Freude ausstrahlen über die Verbindung, über die Liebe, die im Hochzeitsfest zum Ausdruck kommt. Ein Blick voller Liebe und Annahme, voller Gnade und Vergebung. Ein Blick, der sagt, heute fängt etwas Wunderbares an, das natürlich schon längst begonnen hat. Und dann können wir uns auch selbst anstecken lassen von diesem Blick dieses Bräutigams auf seine Braut, denn es ist der Blick Jesu auf seine Gemeinde. Ein Blick voller Liebe und Annahme, zu wissen, dass ich eingeladen bin in diese himmlische, wunderschöne Gemeinschaft, trotz aller meiner Fehler, Ecken und Kanten. Das zu wissen, das macht mich frei, auch andere einzuladen. Und zwar nicht, weil die es unbedingt verdient hätten, sondern obwohl sie, genau wie ich, völlig unvollkommen sind. Gott blickt uns an voller Liebe und Annahme und darum können wir auch einander so annehmen und auch uns selbst lieben und annehmen. Liebe dich also selbst und nimm dich selber an und dann lieb deinen Nächsten und nimm ihn an. Und zugleich ist es ein Blick voller Gnade und Vergebung. Das, was schiefgelaufen ist, das will Gott uns nicht anrechnen, sondern er will es hinter uns lassen. Er will uns nicht darauf verhaften, was wir falsch gemacht haben. Das ist vielleicht das Schwerste, zu glauben, dass Gott mir vergibt, weil so viele Erfahrungen in unserer Welt dagegen sprechen. Was ich falsch gemacht habe, und sei es nur ein böses Wort, das ich vor Urzeiten mal gesprochen habe, das fällt mir immer und immer wieder auf meine Füße. Das ist die Erfahrung in dieser Welt. Und wenn dann einer kommt und sagt, Gott schaut dich an und sagt, was du damals falsch gemacht hast, das rechne ich dir nicht mehr vor. Es ist weg, es ist vergeben. Es widerspricht unseren Erfahrungen in dieser Welt. Aber es ist die himmlische Wahrheit, die diesen Ort hier zu dem schönsten macht, den es auf der ganzen Welt gibt. Und wenn ich weiß, dass mir vergeben ist, dann kann ich auch anderen vergeben. Und so beten wir es ja auch im Vater Unser. Und dadurch dann frei werden von allem nachtragenden Zorn. Also lass dir sagen, dass deine Schuld vergeben ist. Die Schuld, die du bekennst. Und vergib anderen, die schuldig geworden sind an dir. Und schließlich ist dieser Blick von oben der Blick, der sagt, heute fängt etwas Neues an, das schon längst begonnen hat. Bei einer Hochzeit Da geben sich zwei Leute ein Versprechen und damit beginnt der Ehebund, der zwischen zwei Menschen doch schon längst als feste Beziehung existiert. Aber es wird nicht der letzte Tag ihrer Beziehung sein, an dem sie sagen, heute fangen wir neu an. Und so ist es auch mit Gott, von dem es heißt, seine Gnade ist alle Morgen neu. Die Gemeinde ist der Ort, an dem sein Versprechen, so wie wir es im Predigtext aus Jesaja 55 gelesen haben und an anderen Stellen der Bibel lesen, Gemeinde ist der Ort, an dem das Versprechen wahr wird. Ein göttliches, ein himmlisches Versprechen. Dank uns Menschen klappt das mit der Umsetzung nicht immer reibungsfrei. Aber wo auch immer Menschen und Gemeinden gescheitert sind an den hohen Ansprüchen einer himmlischen Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen, da dürfen wir auch immer wieder neu anfangen, neu vergeben, Vergebung empfangen, offen sein und Menschen einladen, Ellbogen einfahren und Arme ausbreiten. Fang du also heute an und jeden Tag aufs Neue und lass dich einladen und lade deine Freunde ein in diese wunderschöne Gemeinde hier in Niederhöchstadt und in jede Gemeinde Gottes auf dieser Welt, in der Menschen Gott lieben und ihre Nächsten wie sich selbst. So ist die Gemeinde Gottes ein Kunstwerk, das alle beteiligt und sie zu einem Teil seiner Selbstmacht dies betrachten, so ganz wie Stefan Gubers das Versprechen hier im Skulpturenpark Niederhöchstadt. Und auch die Gemeinde lebt von dem Versprechen, das Gott uns gibt. In seine Magie werden alle mit hineingenommen, die dieses himmlische und wunderbare Kunstwerk betrachten. Wer sich fragt, wer sind die, die da zusammenkommen? Und was für eine Mitte sammeln die sich? Was verbindet die miteinander? Der wird dadurch zu einem Teil des Kunstwerks, zu einem Teil von Gemeinde, findet womöglich hier seine eigenen Antworten, aber er erlebt die Kraft, die sich entfaltet durch das Versprechen, das Gott gegeben hat. Wer sich auf das Versprechen einlässt, der wird seine wahre Tragfähigkeit erleben, immer wieder. Und dann merken, Durst und Hunger werden gestillt. Wir empfangen, was wir zum Leben brauchen, ohne etwas leisten zu müssen. Was wir geben, wird wertgeschätzt und entfaltet seine Wirkung. Wir können hören, was uns heil macht. Wir haben einen Verbündeten, der im Leben an unserer Seite steht. Das gilt für jeden Menschen. So wunderbar und schön, wie es in dem Filmchen am Anfang zum Ausdruck kam. Menschen werden hineingenommen, wenn sie dieses Kunstwerk, die Gemeinde Gottes, sehen. Sie kommen zusammen und sammeln sich um die Mitte, nehmen Platz und haben Gemeinschaft. Ja, es gilt für alle Menschen. An Gottes Tisch ist Platz für alle. Nun bewahre uns in dieser wunderbaren Gemeinde und darüber hinaus der allmächtige Gott, dessen Friede höher ist als all unsere menschliche Vernunft. In Christus Jesus. Amen.